»Nur Barone und Grafen?« fragte seiner Lahn enttäuscht. »Herzog Royal lässt euch grüßen, euer Gnaden«, sagte Sarene. »Er ist mit den Vorbereitungen für König Iadons Beerdigung beschäftigt.« »Aha«, sagte seiner Lahn, dessen volles Haar, das keine einzige graue Strähne aufwies, im Meereswind wehte. Schon oft hatte Sarene sich gewünscht, auch nur halb so schöne Locken zu besitzen wie der Patriarch. »Ich nehme an, dass ich nicht zu spät zu der Beerdigung komme.« »Nein, Euer Heiligkeit«, sagte Sarene, »sie ist für heute Nachmittag angesetzt.« »Gut«, meinte seiner Lahn, »kommt, ihr dürft mich jetzt zu meiner Unterkunft geleiten.« »Das war enttäuschend«, räumte Lukeel ein, als sie zurück in ihre Kutsche kletterten. Der Patriarch hatte dank Royal sein eigenes Gefährt bekommen, und die Gabe hatte ihn ein wenig mit der Abwesenheit des Herzogs versöhnt. »Es ist nicht unbedingt das, was man sich erwartet, nicht wahr?« fragte Sarene. »Das hat Lukeel nicht gemeint, Sarene«, sagte Schuden. Sarene warf Lukeel einen Blick zu. »Was meinst du denn dann?« »Ich hatte mir ein wenig mehr Unterhaltung versprochen«, sagte Lukeel, dem ein paar Haarsträhnen ins Gesicht fielen, als er mit den Schultern zuckte. »Er hat sich auf diese Begegnung gefreut, seit er eure Beschreibung des Patriarchen gehört hat, Eure Hoheit«, erklärte Eondel mit unzufriedener Miene. »Er ist davon ausgegangen, dass ihr beiden ein wenig mehr aneinander geraten würdet.« Sarene seufzte und bedachte Lukeel mit einem vernichtenden Blick. »Bloß weil ich den Mann nicht ausstehen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich eine Szene mache, Cousin. Vergiss nicht, dass ich eine der führenden Diplomatinnen meines Vaters gewesen bin.« Lukeel nickte resigniert. »Ich muss zugeben, Sarene«, warf Schuden ein, »dass ihr mit eurer Einschätzung des Patriarchen nicht falsch gelegen habt. Ich frage mich nur, wie solch ein Mann dazu auserwählt werden konnte, einen derart wichtigen Posten innezuhaben.« »Es war ein Fehler«, sagte Sarene schroff. »Seiner Lahn ist vor etwa 15 Jahren berufen worden, als er kaum so alt war wie ihr heute. Es war kurz nachdem Wulf denn Wurm geworden war, und die Obersten des Schu-Korat fühlten sich durch seine Vitalität bedroht. Aus irgendeinem Grund hatten sie es sich in den Kopf gesetzt, dass sie einen Patriarchen wählen mussten, der genauso jung wie Wulf den war, wenn nicht noch jünger. Das Ergebnis war seiner Lahn.« Schuden zog eine Braue empor. »Ich stimme voll und ganz mit euch überein«, sagte Sarene, »aber ich kann sie zumindest teilweise verstehen. Wulf den soll einer der attraktivsten Männer sein, die je den fjordellischen Thron bestiegen haben, und die koratischen Geistlichen wollten jemanden, der genauso beeindruckend ist.« Lukeel schnaubte. »Attraktiv und hübsch sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, Cousine. Die Hälfte der Frauen, die ihn erblicken, liebt den Mann, die andere Hälfte wird bloß neidisch sein.« Im Laufe der Unterhaltung verlor Lord Eondale immer mehr an Gesichtsfarbe. Schließlich machte er seiner Empörung Luft. »Vergesst nicht, Milords und Milady, dass dies das heilige Gefäß ist, das Domi auserwählt hat.« »Und er hätte kein reizenderes Gefäß erwählen können«, scherzte Lukeel, womit er sich einen Rippenstoß von Sarene einhandelte. »Wir werden uns Mühe geben, respektvoller zu sprechen, Eondale«, entschuldigte sie sich. »Es ist ohnehin unwichtig, wie der Patriarch aussieht. Mich interessiert vielmehr, warum er hergekommen ist.« »Ist denn die Beerdigung eines Königs nicht Grund genug?«, wollte Schuden wissen. »Vielleicht«, sagte Sarene zweifelnd, während die Kutsche vor der koratischen Kapelle zum Stehen kam. »Kommt, bringen wir seine Heiligkeit so schnell wie möglich zu seiner Unterkunft. Das Begräbnis ist in weniger als 2 Stunden, und es sieht ganz so aus, als würde ich anschließend heiraten.« Da es keinen offensichtlichen Erben gab und Eschen völlig aus der Fassung war, aufgrund des schmachvollen Sturzes und darauffolgenden Todes ihres Ehemannes, hatte Herzog Royal sich allein um die Vorbereitungen für die Bestattung gekümmert. »Heidnischer Mörder oder nicht, früher einmal bin ich mit Iadon befreundet gewesen«, erklärte der Herzog. »In Zeiten der Not hat er dem Land Stabilität beschert, deshalb hat er zumindest eine anständige Beerdigung verdient.« Omin hatte darum gebeten, dass für den Gottesdienst nicht die koratische Kapelle benutzt wurde. Deshalb hatte Ro'ial entschieden, auf den königlichen Thronsaal auszuweichen. Diese Wahl hatte Sarena ein wenig Unbehagen bereitet, denn im Thronsaal würde ebenfalls die Hochzeit abgehalten werden. Doch Ro'ial fand, es sei ein symbolischer Akt, wenn sowohl das Ableben des alten Königs als auch der Aufstieg des Neuen in ein und derselben Räumlichkeit begangen wurden. Der Saal war geschmackvoll und dezent geschmückt. Sparsam wie Ro'ial war, hatte er Dekorationen und Farben ausgesucht, die sowohl zu einer Beerdigung als auch zu einer Hochzeit passten. Die Säulen in dem Saal waren mit weißen Bändern umwickelt und es gab zahlreiche Blumengestecke, vor allem weiße Rosen und Abertenen. Sarene betrat den Saal und sah lächelnd zur Seite. Weiter vorn neben einer Säule war der Platz, an dem sie das erste Mal ihre Staffelei aufgebaut hatte. Es schien so lange her zu sein, obwohl seitdem kaum mehr als ein Monat vergangen war. Die Tage, als man sie für ein törichtes Mädchen gehalten hatte, waren schamhaft in Vergessenheit geraten. Mittlerweile betrachtete die Adelswelt sie geradezu ehrfürchtig. Hier war die Frau, die den König manipuliert, ihn dann zum Narren gemacht und schließlich vom Thron gestoßen hatte. Sie würden Sarene niemals so lieben, wie sie Raoden geliebt hatten, aber sie würde stattdessen die Bewunderung der Menschen hinnehmen, auch wenn sie weniger wert war. An der Saalseite erblickte Sarene Herzog Telri. Der glatzköpfige, übertrieben vornehm angezogene Mann versuchte nicht zu verbergen, dass er unzufrieden war. Ro'ial hatte seine Hochzeit mit Sarene erst vor ein paar Stunden angekündigt, sodass der pompöse Telri kaum Zeit hatte, einen Gegenschlag auszuhecken. Sarene sah Telri in die Augen und spürte Ärger in der Körperhaltung des Mannes. Sie hatte etwas von ihm erwartet, einen, wie auch immer, gearteten Versuch, ihre Eheschließung zu hintertreiben, aber er hatte nichts unternommen. Was hielt ihn zurück? Ro'ials Ankunft rief die Menschenmenge zur Ordnung und es legte sich Schweigen über den Saal. Ro'ial ging zur Vorderseite des Saales, wo sich der versiegelte Sarg des Königs befand, und fing an zu reden. Es war eine kurze Ansprache. Ro'ial brachte ihnen in Erinnerung, wie Iadon ein Land aus Elantris Asche geformt und ihnen allen ihre Titel verliehen hatte. Er warnte sie, nicht den gleichen Fehler wie der König zu begehen, und riet ihnen, auch in ihrem Reichtum und Wohlergehen an Domi zu denken. Er endete mit der Empfehlung, nicht schlecht von dem Toten zu reden, da sich Domi um Iadons Seele kümmern würde und dergleichen nicht Angelegenheit der Menschen sei. Mit diesen Worten gab er etlichen Soldaten Eondels einen Wink, woraufhin sie den Sarg anhoben. Doch ehe sie auch nur ein paar Schritte getan hatten, trat eine weitere Gestalt vor. »Dem habe ich etwas hinzuzufügen«, erklärte Zainalan. Ro'ial blieb überrascht stehen. Zainalan lächelte und zeigte dem Saal seine makellosen Züge. Er hatte sich bereits umgezogen und trug nun ein Gewand, das dem ersten ähnelte, aber statt der Stickereien eine breite, goldene Borte aufwies, die seinen Rücken hinauf und über seine Brust hinunterführte.
»Selbstverständlich, Euer Hoheit«, sagte Ro'ial.
»Was soll das?«, flüsterte Shuden.